Credo quia absurdum. Ich glaube, weil es absurd ist. Dieser prägnante Satz wird oft dem Kirchenvater Tertullian zugeschrieben, aber er entstand als diese Kurzformel vermutlich erst im Mittelalter. Aber er bezog sich auf eine Stelle bei Tertullian, der an der Wende vom 2. zum 3. Jahrhundert lebte, wo Tertullian schreibt: Die christlichen Grundgeheimnisse, die Menschwerdung Gottes und die Auferweckung eines Toten, übersteigen den Verstand. Sie sind menschlich gesprochen ungereimt, aber gerade deshalb wahr. Der Satz, dass Glaube etwas Absurdes ist, hat natürlich für die entschiedenen Aufklärer ein gefundenes Fressen hergegeben. Da sieht man's ja. Und im wissenschaftsgläubigen 19. Jahrhundert hat man so den Glauben aufgespießt, bis zu Freud dann im beginnenden 20. Jahrhunderts, wo der Glaube als Illusion, als frühkindliche Kompensation der menschlichen Ausgeliefertheit gedeutet wurde. Die Religion hat keine Zukunft, weil sie eine Illusion ist. Den Begriff des Absurden hat dann in den Katastrophen des letzten Jahrhunderts vor allen Dingen der Schriftsteller und Philosoph Albert Camus profiliert. Und er sagt: Die Welt an sich ist nicht absurd. Sie ist nur sinnlos. Oder besser gesagt, man kann in der Welt keinen belastbaren Gesamtsinn finden. Sie ist voller Widersprüche. Aber in jedem Mensch lebt das brennende Bedürfnis nach Sinn. Und dieses Aufeinandertreffen der an sich sinnlosen Welt mit dem Bedürfnis nach Sinn, das ist eigentlich das Absurde. Und er hat für seine Philosophie eine alte Figur aus der griechischen Mythologie bemüht, der sagenhafte Gründer von Korinth, König Sisyphos. Der war schlau und gerissen, hat die Götter öfters übers Ohr gehauen und ist so mehrmals dem Tod entkommen. Das hat natürlich den Zorn der Unsterblichen hervorgerufen, und als sie ihn schließlich erwischten und er im Hades landete, musste er den Stein, den Berg hinaufrollen, und immer wieder kurz vor dem Gipfel rollte und kullerte der Stein herunter. Das ist Condition humaine. Und der überraschende Satz von Camus am Ende dieses neu erzählten Mythos: Man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Ich würde etwas lakonisch dazu sagen: Wer es fassen kann, der fasse es. Ich fasse es so nicht. Aber die Frage ist natürlich: Was macht den Glauben aus, der sicher intellektuell redlich sein muss, aber etwas Transrationales ist, eine Haltung des ganzen Menschen? Und da ist es gut, bei einem Kronzeugen des Glaubens nachzuschauen, bei Paulus. Paulus, ein frommer, gebildeter Jude von der pharisäischen Richtung, bei einem großen Lehrer, Gamaliel, ausgebildet. Er hatte in sich aufgenommen den jüdischen Erwählungsglauben, wir, das erwählte Volk, das an den unsichtbaren Gott glaubt. Und dieser Gott ist ein Gott der Verheißung, der uns vorangeht. Und was diese Jesus-Anhänger mit einem gekreuzigten Messias trieben, zumal sie auch Nichtjuden da integrierten, das war für ihn unfassbar. Und deshalb wurde er wohlgemerkt mit gerichtlichen Beschlüssen nicht als blinder Fanatiker zum Verfolger. Und da erwischt es ihn. Viele von uns haben die dramatischen Einkleidungen bei Lukas in der Apostelgeschichte, er erzählt es zweimal im Kopf. Paulus selbst, der Urkronzeuge, sagt es viel nüchterner. Auf dem Weg nach Damaskus hat ihm Gott, der Gott Israels, seinen Sohn geoffenbart. Und das Große bei Paulus ist, dieses Erleuchtungs-, Erweckungs-Umkehrerleben prägte sein ganzes Leben. Es ging im Grunde in seinem weiteren Leben um nichts anderes. Und als Theologe hat Paulus etwas Bahnbrechendes geschaffen. Er hat die ganze Christus-Offenbarung auf einen Grundsinn konzentriert. Jesus Christus, Verkörperung der universalen Liebe Gottes für die ganze Welt. Das war seine Theologie. Und das hatte er schlagend erfahren, dass er, der mit Blindheit und auch mit Hass geschlagen war, plötzlich von einer schier unbegreiflichen Liebe durchflutet war. Alles kreist um dieses Erleben. Und gegen sein Lebensende besucht er eine Gemeinde, die er noch nie besucht hat, nämlich die römische Gemeinde oder die römischen Gemeinden, und schreibt da einen sehr grundlegenden theologischen Traktat. Und da heißt diese Grundbotschaft der unbegrenzten Liebe Gottes, dass im Evangelium die Gerechtigkeit, sprich diese vorbehaltlose Liebe Gottes, geoffenbart ist, sozusagen die objektive Fassung seiner Erfahrung. Und zwar aufgrund des Trauens Gottes, das der Mensch mit Vertrauen beantworten sollte. Nun könnte man sagen, ist ja alles wunderbar. Du bist geliebt, Gott ist mit dir, aber Paulus hat selber zu viel durchgemacht, um zu wissen, so einfach ist es nicht. Er sagt nämlich, wenn das so ist, dann müssen wir in die innere Einheit, in die Einheit mit Gott gehen. Und die werden von drei Seiten bedrängt. Einmal die Bedrängnisse dieser Welt. Das, was einfach nicht passt, was schief geht, was Katastrophen hervorruft. Bedrängnis. Das Zweite, die Sünde. So viel Schuld und Verfehlung und Egoismus. Und das Dritte, der Tod, der eigentlich alles noch einmal in Frage stellt. Und da ist seine Lösung, dass die Weise, an die Liebe Gottes zu glauben, die Grundgestalt, die Hoffnung ist. Und zwar in einer zweifachen Gestalt. Die Hoffnung kann aufblitzen. Ja, es gibt eine bessere Welt. Der Himmel erstrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Er blitzt auf in Menschen, manchen Menschen. Aber auch, es gibt die Hoffnung, wieder alle menschliche Hoffnung, wo wir ins Dunkel geraten. Und da kommt bei ihm vorher Abraham ins Spiel, der gegen alle Hoffnung der Verheißung Gottes getraut hat. Und der Punkt, den er als kluger Theologe herausarbeitet, diese Verheißung an Abraham und sein Aufbrechen aus der Heimat geschah schon, bevor er zum Bundeszeichen der Beschneidung aufgefordert wurde. Also die Verheißung ist früher als die Beschneidung. Und deshalb ist Abraham nicht nur der Vater Israels, der Beschnittenen, sondern der Vater vieler Völker und damit der Heiden, an die sich Paulus wendet. Denn mit seiner Ureinsicht In die grenzenlose Liebe Gottes war für Paulus auch sein Auftrag verbunden, sagt das allen Völkern. Nun zu Hosea. 8 Jahrhunderte früher, mit Amos zusammen, der älteste Schriftprophet. Er wirkte im Nordreich im 8. Jahrhundert und zwar vor der brutalen assyrischen Invasion, die im Grunde das Nordreich ausradierte und die Leute deportierte und Fremde importierte. Hosea hat gegenüber diesem Volk und vor allen Dingen seinen Herrschenden einige Jahrhunderte nach dem Wüstenzug und der Sesshaftwerdung einen zentralen Vorwurf. Ihr habt Gott vergessen. Die waren natürlich keine Atheisten. Im Gegenteil. Man war sehr fromm. Man tat auch sehr fromm. Aber ihr habt den Gott des Exodus, der Verheißung, der persönlichen Stimme, die euch herausruft, vergessen. Ihr habt den Gott vergessen, der ein Volk von Freien und Gleichen wollte. Und was hat sich inzwischen entwickelt? Eine Hierarchie, die Reichen reich und unterdrücken die Armen. Und ihr lebt von der Natur und habt euch der umgebenden Kultur angeschlossen, wo eben der Kreislauf von Wachsen und Vergehen, von Aussaat und Ernte als Naturgötter, als Fruchtbarkeitsgötter verehrt werden. Ihr richtet Altäre auf den Bergen, ihr opfert fleißig, aber ihr opfert dem falschen Gott. Euer Gott ist im Grunde eure materielle Sicherheit, dass ihr genug auf dem Teller habt und dass die Reichen ihre Herrschaft stabilisiert bekommen. Also, dieser anspruchsvolle, personale Gottesglaube, den habt ihr vergessen. Und damit einhergehend, ihr sorgt für euch selbst nur und die Armen gehen vor die Hunde. Das ist Sozialkritik und Religionskritik in einem. Eigentlich sehr aktuell. Als Religion wird ja heute sehr viel verkauft. In apokalyptischen Fantasien verkauft sogar der amerikanische Kriegsminister seine Bomben mit Gebet. Und die Religion, sie geht zurück und man hat den Eindruck, wenn die Regierung für sichere Arbeitsplätze, für Wohlstand sorgt, dann stimmt auch wieder alles. Nein, es stimmt das Wesentliche nicht, nämlich die Ausrichtung, die innere Ausrichtung in einer undurchsichtigen Welt auf eine letzte Bindung, die man sich auch nur innerlich erarbeiten, erbeten kann, wenn man wirklich glauben will. Und jetzt Jesus. Schriftgelehrte Pharisäer klagen ihn an, dass er mit Zöllnern und Sündern ist. Und der Clou der heutigen Stelle ist im Evangelium, ihr wisst ja gar nicht von eurer Schrift. Ihr kennt sie gar nicht. Es ist vielleicht der zentralste Satz bei Hosea. Barmherzigkeit, Liebe will ich, nicht Opfer. Das ist natürlich nicht alternativ gemeint, sondern eine klare Priorisierung. Und das hatte ja Gott in seiner Gegenrede gegen die frommen Sätze. Wir wollen umkehren. Er wird schon wieder vergeben. Und Gott durchschaut das bei Hosea und sagt, das ist nur Oberflächengefühl. Ihr seid so wechselhaft, dass der Tau sofort wieder verschwindet, dieser religiöse Aufguss. Wie heute vielleicht manche die Religion als höhere Wellness. Natürlich, man muss in einer stressbedingten Zeit den Stress wegkriegen. Und das kann man mit spirituellen Tiefenkräften. Und das heißt dann Religion. Nein, Religion ist das, was der Glaube so drastisch sagt. Religion, wahre Religion, ist, wenn Sie so wollen, ein Ausstieg aus der Fassbarkeitswelt und eine Beziehung, eine Letztbeziehung zu einem nie fassbaren Gott, der in Jesus sich gezeigt hat. Ich habe es, glaube ich, neulich schon mal zitiert und noch einmal genau nachgeschaut. Die berühmten Sätze, die Zvi Kollitz in seinem fiktiven Warschau-Bericht aufgeschrieben hat. Russell Jakovers Wendung zu Gott standen ursprünglich an einer Kellerwand in Köln, wo sich Juden vor den Nazis versteckten. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt. Das ist Glaube angesichts von Bedrängnis. Das ist eine Hoffnung, wieder alle Hoffnung, aber das ist wahrer Glaube. Und diesen wahren Glauben, der fällt nicht vom Himmel. Man könnte ein Jesuswort aus dem Johannesevangelium abwandeln und sagen, wer diesen Glauben in Wahrheit und Liebe tut, der kommt zum Licht. Lassen wir uns darauf ein, dass wir angesichts der vielen offenen Fragen diese Letztbindung an Gott immer neu suchen und pflegen. In allen aussichtslosen, vielleicht sogar in allen absurden Situationen bitten wir um diese Gnade wahren Glaubens. Amen.